Könntest du dir vorstellen, für Friedrich Merz und Lars Klingbeil der Priester zu sein in einem Ritual?
Also ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen der Trip-Begleiter dieser beiden wäre, sie in mein Landhäuschen in Vorpommern einladen würde und beide eine hohe Dosierung LSD zum Beispiel nehmen würden, wäre das für Deutschland sehr gut. Es wäre für mich persönlich anstrengend, weil da wahrscheinlich Abgründe hervortreten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir Thilo Mischke und vor mir steht ein Kaffeebecher, in dem Koffein drin war, der getrunken wurde von meinem heutigen Gast Norman Ohler. Er ist Schriftsteller und ich habe mich mit ihm, Schriftsteller und Autor muss man sagen, und ich habe mich mit ihm getroffen, weil ich eine gesellschaftliche Bewegung beobachte, und zwar den Umgang mit Substanzen und Drogen. Wir reden immer offener und immer freier darüber, was wir am Wochenende auf Festivals genommen haben, was wir vielleicht im Club genommen haben, was wir bei einem Spaziergang in den Alpen genommen haben. Und es scheint so, dass die Stigmatisierung in der Gesellschaft weniger wird. Aber die Sorgen bleiben ja die gleichen. Drogen schaden uns, Drogen machen uns zu unwilligen Menschen, machen uns müde, machen uns schwach, machen uns krank und bringen uns am Ende vielleicht auch sogar um. Und ich habe mich heute mit Norman darüber unterhalten. Waren wir nicht eigentlich schon immer high? Haben wir nicht schon immer Rituale gebraucht, um irgendwie gesellschaftlich uns zu entwickeln? Wie sehen die Rituale der Neuzeit aus? Was können wir in der Gegenwart tun, um die Gegenwart auszuhalten, ohne uns dabei umzubringen? Wie wichtig wäre es, wenn Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Norman mal in Mecklenburg-Vorpommern zusammen LSD nehmen? Und was würde das für Deutschland bedeuten? Welche Rolle spielt dabei unser Beauftragter für Drogen in der Bundesregierung? Und wann haben wir eigentlich weniger Angst vor Rausch und sind bereit für die Heilungsmöglichkeiten von Substanzen wie LSD und Psilocybin? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist die Auftaktfolge unseres Sommer der Drogen, wo wir in verschiedenen Folgen, in verschiedenen Konstellationen über Substanzen sprechen werden, damit wir lernen. Denn wenn wir etwas wissen, verletzt es uns weniger. An dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Einstiegsfolge und mit den folgenden Folgen, die kommen werden. Ich möchte mit einer Beobachtung beginnen, die ich dieses Wochenende gemacht habe. Und zwar war ich einer von den armen Tröpfen, die sich entschieden haben, zur Fusion zu fahren. Und war auf diesem Festival, 42 Grad. Den meisten Menschen ist in diesem Moment zum ersten Mal bewusst geworden, der Klimawandel kommt jetzt auch bei uns an. Und die Grundvoraussetzungen für Menschen, sich zu berauschen, waren schlecht. Extreme Hitze, schlechte Wasserversorgung, ein gekippter See, in dem die Leute versucht haben zu baden und danach eine E. coli-Infektion bekommen haben. Und es hat die Menschen aber nicht davon abgehalten, trotzdem Ecstasy zu nehmen, MDMA zu nehmen, Ketamin zu nehmen, weil sie unbedingt in einen rauschhaften Zustand mit Hilfe von auch Technomusik kommen wollten. Und meine erste Frage an dich ist, was ist der Mensch bereit, um Rausch empfinden zu können? Also was gibt er alles auf? Welche Risiken geht er ein? Und warum macht er das eigentlich? Und jetzt gibst du wahrscheinlich, antwortest du 45 Minuten und ich muss keine weitere Frage mehr stellen.
Eine sehr interessante Frage, auf jeden Fall. Ich denke, das hat unmittelbar mit dem Überlebensinstinkt des Menschen zu tun. Denn wir sind das Wesen, das kognitiv auf neue Situationen sehr anpassend reagiert. Das heißt, anders als Tiere, die natürlich auch lernen können, klar, aber die vor allen Dingen durch Programme und Instinkte gesteuert werden, ist unser präfrontaler Kortex so gestaltet, dass wir sehr kreativ sind, um mit Herausforderungen umzugehen. Und diese Kreativität oder diese Offenheit in der Problemlösung, die hat sehr viel mit Rausch zu tun, weil im Rausch verlässt das Gehirn seine eingetretenen Pfade und schaut sich die Sache sozusagen neu an. Ja, das ist genau das, was passiert, wenn ein Mensch psychedelische Substanzen nimmt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Leute, die auf die Fusion gehen, das wissen und deswegen Drogen nehmen. Aber das, denke ich, ist uns schon unbewusst klar, dass der Rausch uns eigentlich Vorteile bringt. Ja? Ganz realistisch gesehen halte ich es aber in dem Fall nicht, überhaupt erstmal generell nicht, ist das für mich kein Vorteil, zur Fusion zu gehen. Deswegen mache ich das nicht. Aber Leute glauben das natürlich, weil uns ja die Rituale, die so wichtig sind, wenn wir in den Rauschzustand geraten, mittlerweile fehlen. Ja? Also wir hatten ja immer den Rausch eingebettet in einen kulturellen Kontext. Und in diesem Kontext war es dann auch sicher, stundenlang zu tanzen und auf neue Gedanken zu kommen. Die Fusion wird begriffen als ein Ritualraum. Deswegen gehen da die Leute hin, natürlich auch um Spaß zu haben. Aber im Grunde ist das die Suche nach einer gegenwärtigen Ritualform. Und so in etwa hat man das zu verstehen, wenn Leute bei 45 Grad noch Ketamin schnupfen. Natürlich ist das vollkommener Blödsinn, aber es hat auch einen evolutionären Hintergrund.
Also würdest du sagen, der Rave ist eigentlich der Ritualraum der Neuzeit?
Weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber der Rave, vielleicht würde Reinhard Götz das so sagen, aber der Rave ist auf jeden Fall...
Er hat es wahrscheinlich sogar gesagt.
Er hat es mit Sicherheit so gesagt, ja. Und es hat auch einige Berechtigung, das so zu sagen, weil der Rave hat natürlich Ritualfunktion, ja, weil die Menschen zusammen mit dem Schamanen, dem Priester, in dem Fall ist das der DJ, das würde Reinhard Götz wahrscheinlich auch unterschreiben, diese uralte Kulturtechnik anwenden der Repetition mit Variation. Das ist ja eigentlich, was das Tanzen ist. Also du machst immer die gleiche Bewegung, aber es ist dann immer leicht abgewandelt. Und das scheint uns evolutionäre Vorteile schon immer gebracht zu haben. Ja, ohne Tanz ist der Mensch überhaupt nicht denkbar. Genau wie er ohne Drogen nicht denkbar ist. Und das Ritual hat die Kultur geschaffen. Von daher ist der Rave ist eigentlich eine gute Sache. Also in den 90ern habe ich das auf jeden Fall geglaubt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass heutzutage der Rave die Kultur voranbringt, weil er oft auch zum Kommerz abgesunken ist, wie zum Beispiel auf der Fusion. Aber
die Fusion würde da widersprechen. Sie sagen, wir sind das einzige werbefreie Festival, wir sind kein Kommerz, würde die Fusion sagen.
Ja, ich war auch wirklich seit 45 Jahren nicht mehr auf der Fusion. Von daher sollte ich darüber gar nichts sagen. Die Fusion ist vielleicht ganz großartig.
Es ist ein guter Rauschraum, also das gebe ich zu. Also die Menschen gehen tatsächlich dorthin, weil sie sich dort sicher fühlen, weil man dort offen konsumieren kann, ohne verurteilt zu werden. Ist es denn schon immer so gewesen, dass diese, oder wann setzte eigentlich diese Verurteilung des Rausches ein? Also ab wann hat der Wechsel stattgefunden von Rausch ist Teil unserer Gemeinschaft und Gesellschaft zu Rausch ist verachtenswert und das wollen wir nicht mehr?
Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die sehr weit in der Zeit zurückgeht. Und bei Vorgängen, die sehr weit in der Zeit zurückgehen, ist es natürlich auch immer schwierig, das genau bezeichnen zu können, wie, wann, was, wieso passiert ist. Aber es gibt schon größere Entwicklungen, die wir erkennen können. Mhm. Zunächst war das Ritual etwas, also moralisch gesprochen, Gutes. Ja, also es gab auch niemanden, der das Ritual ausgenutzt hat, aber es gab vor allen Dingen, wenn potente Substanzen verwendet wurden, und die Menschheit nimmt schon seit sehr, sehr langer Zeit potente Substanzen. Ich möchte nur kurz auf Iboga hinweisen, was im zentralafrikanischen Regenwald schon seit wahrscheinlich Jahrhunderttausenden genommen wurde, um diese Neuroplastizität im Gehirn zu erzeugen, um Kultur zu erzeugen durch ein Ritual. Denn Iboga zum Beispiel kann, anders als einige Drogen, die heute genommen werden, nicht, auf Englisch heißt es recreationally, genommen werden. Wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Zur Vergnügung oder im Freizeitgebrauch könnte man Iboga nicht unbedingt verwenden, weil es eine gefährliche Droge ist. Man kann dabei sterben zum Beispiel. Das heißt, bei den allerersten Ritualen der Menschheit, wo Iboga eine Rolle spielte, eben im zentralafrikanischen Regenwald vor, ich sage jetzt mal 80.000 Jahren, bildete sich dann die Notwendigkeit von Ritualspezialisten heraus. Heute in Gabon, wo Iboga immer noch praktiziert und genommen wird, heißen die Ngangas, also man könnte auch sagen Schamanen oder Priester oder einfach Drogenexperten. Und die wissen zum Beispiel, welche Dosis zu nehmen ist. Die können sehen, wie du damit gerade umgehst, ob du vielleicht Ruhe brauchst, ob du eine Massage brauchst, ob du kurz mal weggenommen wirst oder ob du auf die Tanzfläche musst. Also ich habe so Iboga-Rituale in Gabon daran teilgenommen und zum Beispiel Tanzen ist dann ein guter Weg. Also erinnere ich mich an die 90er Jahre im KitKat, wenn die Droge zu stark einfährt, muss man auf die Tanzfläche, um das rauszutanzen. Also sowas wissen die in Gangas. Und das ist auch gut. Das Problem ist dann, dass irgendwann diese Schamanen oder diese Ritualführer dann tatsächlich zu Führern wurden und dann Machtzuwächse erhielten in der Gemeinschaft. Und nicht jeder Mensch, selbst wenn er sehr viele Drogen nimmt, kann mit Machtzuwachs umgehen. Ja? Hierarchien haben sich herausgebildet in der Zeit über die Jahrtausende. Und irgendwann waren dann eben die Gangas, die irgendwann mal total cool waren, waren dann irgendwie böse Priester sozusagen, die irgendwie Kinder sexuell missbrauchen, weil sie irgendwie ihre Macht so krass missbrauchen, weil sie irgendwie halt höher gestellt sind als andere. Das ist das Problem. Wie war nochmal genau deine Frage gewesen?
Die Frage war, du beantwortest sie gerade, wann es von diesem, es ist Teil unserer Gesellschaft.
Ja, wann das passiert ist.
Der Wechsel zu, es ist man schämt sich, man macht es nicht mehr.
Ja, also es gab dann irgendwann eben diese Hierarchisierung der Gesellschaft und die hat sehr viel mit eben Drogenpraktiken, Ritualpraktiken zu tun. Es gab dann halt irgendwann Leute, die die Drogenkontrolle hatten. Also das ist nicht die einzige Kraft, die eine Gesellschaft, auch vor allen Dingen eine archaische Gesellschaft bestimmt hat. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, aber diese Handhabe der potenten Pflanzen, die immer eine wichtige Rolle gespielt haben, gerade bei Leuten, die in der Natur quasi leben, ja, Jäger und Sammler. Diese Handhabung hat dazu geführt, dass es eben Machtmissbrauch irgendwann gab. Mhm. Und irgendwann hat es dann auch dazu geführt, dass irgendwann würde ich so in etwa im alten Sumerien zeitlich verorten. Ja, so vor 6000 Jahren.
5000 vor Christi, hätte ich jetzt gesagt. Oder?
Ja, so ungefähr.
Ja. Ja.
Da kamen ja die ersten sogenannten Könige auf. Ja, und man kann, ich habe mich gerade vor ungefähr 3 Wochen mit der Expertin für sumerische Heilpflanzen unterhalten, die eben diese alten Schriften entziffert. Was haben die da eigentlich genommen? Und sie konnte eben feststellen, dass diese höhergestellten Menschen, die dann irgendwann sich Könige nannten, das ist dann im Epos von Gilgamesch wird dann der König rechtfertigt und beschrieben, wie dass der König irgendwie göttlich ist. Eigentlich sind Könige im Grunde Banditen, die sich irgendwie zu viel vom Kuchen abschneiden und dann das legitimieren durch Geschichtsschreibung. Es ist eigentlich Etikettenschwindel, ja. Aber diese Könige, die aus der Priesterkaste, aus der Drogenkontrollierungsgruppe erwachsen sind, oder auch, weil sie Gewalt anwenden. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Hierarchisierungen entstehen. Die haben dann irgendwann, gerade in Sumerien, sozusagen die potentesten Pflanzen nur noch für sich selbst genommen. Also der König selbst hat dann Rituale, Initiationsrituale durchlaufen und hat dadurch quasi den Kosmos begriffen und hat sich dadurch Wissen angesammelt, was die normalen Leute eben nicht hatten. Die normalen Leute in Mesopotamien, denen wurde eine andere Droge zur Verfügung gestellt, das war das Bier. Also das Bier wurde zum ersten Mal in größeren Mengen oder industriell, könnte man fast sagen, hergestellt in Sumerien. Wurde dann auch als Lohn bezahlt für Bauarbeiter, die haben dann Bier bekommen und so weiter. Also es gab dann das Volk, das trinkt Bier und die Herrscher, die nehmen die psychedelischen Drogen.
Was für Drogen waren das? Also was gab es denn so? Ich meine, Mesopotamien ist heute Irak, heutige Irak, der heutige Irak, Syrien. Was gibt es denn da für psychedelische Substanzen, die man konsumiert hat und verarbeitet ja auch hat?
Also es gibt zum Beispiel die syrische Steppenraute, das ist ein MAO-Hämmer und der in Kombination mit Akazie, worin DMT erhalten ist, ist eine sehr starke psychedelische Kombination. Und es gibt durchaus Rezepturen, die zeigen, dass diese bekannt waren und genutzt wurden, auch im Iran, also damals in Persien wurde das genutzt. Da hieß es Haoma. Dann in der Industal-Zivilisation, da hieß es Soma und in Mesopotamien. Also die Expertin meinte, das Problem ist, dass diese Rezepturen zum Teil sehr genau beschrieben werden, aber die Pflanzen damals andere Namen hatten und sie Die wurden auch nicht bildlich dargestellt, sondern es gibt dann nur die Namen. Also es ist nicht ganz so einfach rauszufinden, was genau die Könige von Sumeria konsumiert haben. Das ist schwierig. Aber dass sie Dinge konsumiert haben, die vor anderen geheim gehalten wurden, die sie dann konsumiert haben, wenn sie, die waren dann 3 Tage lang in der Ritualhütte mit den Priestern zusammen und dann wurde die und die Rezeptur gegeben. Das ist belegt. Und so entsteht eben mit der Hierarchisierung der Gesellschaft auch eine Drogenpolitik. Ja. Und heutzutage oder irgendwann, vor allen Dingen gab es eben die große Prohibitionspolitik erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die US-Administration, als dann die psychedelischen Substanzen illegalisiert wurden. Also sie waren ja sehr lange, waren ja quasi legal. Aber es gibt natürlich auch vorher schon Prohibitionsbewegungen. Auch die katholische Kirche ist im Grunde eine Prohibitionsbewegung, die sagt, es gibt nur noch einen Gott und nur noch eine Droge, nämlich den Alkohol. Der ist sogar das Blut des Sohnes von Gott. Also ich meine, krasser kann man es ja gar nicht formulieren. Aber tatsächlich hat dann irgendwann quasi die Herrschaft, die Spitze der Gesellschaft, und das müsste man auch genauer untersuchen, warum und wie, die hat dann selbst irgendwann nicht mehr das verfolgt, selbst die besten Drogen zu nehmen. Mhm. Aber hat diese besten Drogen dann, die Psychedelika, nämlich ganz einfach nicht mehr erlaubt. Also das hat ja die Kirche gemacht. Also man darf jetzt nur noch den reinen Traubenwein konsumieren, nicht mehr den Wein, dem Bilsenkraut zugesetzt wird und so weiter. Auch das Reinheitsgebot für Bier war ja im Grunde ein Betäubungsmittelgesetz, dass nur noch 3 Stoffe im Bier enthalten sein dürfen und nicht mehr die ganzen anderen Stoffe. Daher hat dann irgendwann die herrschende Klasse vergessen, selbst die sehr guten Drogen zu nehmen oder hatte Angst davor oder hat einfach das Wissen verloren. Viel durch die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist maßgeblich verantwortlich für viele Probleme, die wir heute haben, würde ich mal sagen, auf dem Erdball. Und deswegen haben wir heute eigentlich sozusagen die Ächtung, ja, dieser sehr potenten Substanzen. Nur langsam kommt jetzt sozusagen die Wiederzulassung aufgrund ganz einfach wissenschaftlichen Drucks. Der Drucks der vor allen Dingen US-amerikanischen, aber auch britischen Universitäten, die jetzt herausfinden, dass diese Stoffe fürs Gehirn total gesund sind. Also sehr effektiv kann sich eigentlich die westliche aufgeklärte Gesellschaft gegen Erkenntnisse der Wissenschaft nicht wirklich abschotten. Deswegen wird es jetzt langsam wieder zugelassen.
Kurze, komplizierte, vielleicht auch alberne Zwischenfrage. Ist das, was wir gerade erleben, dieser Late Capitalism, diese Zerstörung der Welt, die Zerstörung unseres Lebensraums, vielleicht die Folge dessen, dass die katholische Kirche uns die psychedelischen Drogen verboten hat und wir die nicht mehr konsumieren können und so nicht mehr sehen, was wir der Erde antun?
Also man könnte das vereinfacht auf jeden Fall so sagen. Man könnte auch so sagen, dass wir zum Beispiel in Europa, aber das geht natürlich auch in andere Kontinente, hat sich die Kirche ja verbreitet und hat eigentlich überall spirituelle Bewegungen zerstört. Aber jetzt, wenn wir jetzt nur auf Europa schauen, hat ja die katholische Kirche uns selbst, zum Beispiel hier in Deutschland, von unseren spirituellen Wurzeln komplett abgeschnitten. Ja, wir haben ja das Wissen um auch unsere Heilpflanzen hier total verloren. Jetzt außer Hildegard von Bingen, die hat noch ein bisschen was bewahrt. Aber natürlich gab es auch hier lokale Strukturen und Kulturen, die genau wussten, was hier wächst und wie das. Das hat natürlich die Spiritualität beeinflusst. Diese Spiritualität, die natürlich die katholische Kirche zerstören wollte, um ihren eigenen Glauben sozusagen überzustülpen. Das hat uns natürlich entfernt im Grunde von einem Verständnis, wie wir in der Umgebung, in der Umwelt leben. Und das führt natürlich zu Problemen für die Umwelt selbst, aber auch zu internen Problemen. Eine Verrohung, eine Entfremdung, das ist das moderne Leben. Eigentlich ist die Moderne kommt eigentlich, könnte man fast sagen, durch die katholische Kirche. Und ja, von daher würde ich sagen, ja, du hast recht mit deinem Kommentar.
Wie schafft man das, ich weiß, dass viele meiner Freunde, Freundinnen einen sehr skeptischen Blick auf den Substanzkonsum haben, berechtigterweise, und kann man auch natürlich haben, aber wenn man uns beiden jetzt zuhört, wie wir darüber sprechen, mit einer gewissen Offenheit auch dem Thema gegenüber, wie vermeidet man, dass das soziale Umfeld nicht ächtet und sagt, na, das sind ja einfach Drogis, die reden über ihren Drogenkonsum. Also wie kommuniziert man darüber richtig, ohne als in so einer gewissen, so wie so eine psychische Abhängigkeit. Wir wollen anderen erklären, das ist eine tolle Substanz, oder du möchtest auch sagen, psychedelische Substanzen, Iboga, sind wichtig für die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung, und der, der nicht konsumiert, sagt einfach dann so, na, das erzählt er uns nur, damit er seinen eigenen Rausch rechtfertigen kann.
Also bei mir war das jetzt nie der Antrieb, meinen eigenen Rausch zu rechtfertigen. Wie würde ich auf solche Vorwürfe reagieren? Also ich würde zunächst mal sagen, also da würde ich tatsächlich zum vielleicht einzigen Mal Timothy Leary zitieren, dass die Drogen vor allen Dingen gefährlich sind für die, die sie nicht nehmen. Ich glaube, wenn man sich anschaut, dass LSD oder Psilocybin gegen Demenzerkrankungen, gegen Depressionen hilfreich sind, dann ist natürlich interessant, warum, ja, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn solche Stoffe in das Gehirn hineinkommen, und das ist interessant, und da würde ich jetzt erstmal erkennen, dass sie sozusagen sehr gesund sind für das Gehirn. Ja, also ich würde sagen, dass die Bundesregierung, der Justizminister, denke ich mal, ist verantwortlich für das BTMG, das aus...
Ich glaube, wir haben jetzt einen Drogenbeauftragten, das ist der Streeck. Hendrik Streeck, der sich ja...
Ich hoffe, dass er sich ein bisschen auskennt, weil die aktuelle Drogenpolitik der Bundesregierung ist sozusagen extrem fahrlässig, denn sie hält die Menschen davon ab, gesunde Substanzen zu sich zu nehmen. Wobei ich jetzt, ich meine, es ist für mich selbstverständlich, aber vielleicht muss man das hier nochmal dazu sagen, es gibt natürlich auch ungesunde Substanzen. Mhm. Also es gibt Drogen wie Kokain oder Amphetamine oder Alkohol oder Nikotin, die sind natürlich gesundheitsschädlich. Und da ist es natürlich interessant, da müsste man sich als Staat überlegen, legalisiert man die auch? Manche sind ja schon legalisiert, wie der Alkohol zum Beispiel. Oder hält man die weiterhin illegal? Das ist nochmal ein anderes interessantes Fragefeld. Natürlich hat der Staat auch die Pflicht, Bürger so ein bisschen vor ihrer eigenen Fahrlässigkeit zu schützen. Deswegen muss man sich ja auch anschnallen im Auto. Das ist ja auch alles gut so. Aber ich würde jetzt erstmal dafür plädieren, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, was die psychedelischen Stoffe angehen, in den Blickpunkt geraten. Und das würde ich wahrscheinlich antworten, wenn mir jemand sagt, ich preise LSD nur an, weil ich es selbst gerne nehme. Ich finde, jeder Mensch sollte LSD immer mal wieder nehmen. Meine Mutter nimmt es gegen ihre Demenzerkrankung, es hilft ihr. Ich kann nur empfehlen, sich schlau zu machen.
Ja, und das ist ja mittlerweile sehr einfach, sich darüber zu informieren, weil es war mal in der Popkultur in den 60ern und es ist jetzt wieder popkultureller Konsens geworden, jetzt aber eher so ein wissenschaftlicher Popkonsens und nicht mehr Musik und Flower Power, sondern die Wissenschaft ist ja, da ist ja eine enorme Begeisterung für diese Substanzen, also psychedelische Substanzen, aber trotzdem ist man immer noch so ein bisschen in Erklärungsnot. Also auch wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du nie, aber zum Beispiel ich rede auch sehr offen über, auch in diesem Podcast, über den Konsum von psychedelischen Substanzen und sage auch, es ist eigentlich das Beste, was der Menschheit je passieren konnte, einen toleranten Umgang mit Psychedelics. Und meine Mutter hört das und sagt immer, Thilo, du kriegst eine SMS, Thilo, du kannst, da red mal nicht im Podcast so offen darüber, dass du das so gut findest. Und ich denke dann so,
ja, aber
Mutter,
meine,
du sollst es ja selbst nehmen. Ich sage, ich möchte, dass meine Mutter LSD nimmt.
Ich meine, selbst der US-Präsident, der jetzt nicht der fortschrittlichste aller Menschen ist, hat ja letztens ein Decree, glaube ich, heißt es, unterzeichnet, dass Ibogain, also das Alkaloid der Iboga-Pflanze, über die ich vorhin sprach, jetzt auf den Weg der Legalisierung geschickt wird, weil eben Ibogain nicht nur posttraumatische Störungen beheben kann, sondern sogar Gehirnverletzungen reparieren kann, was für viele US-Veteranen sehr wichtig ist. Also ich glaube, dass das mittlerweile schon so weit sich durchgesetzt hat im Mainstream, dass deine Mutter, die ich natürlich sehr achte und hiermit grüße, auch überlegen muss, ob sie nicht vielleicht noch eine Ansicht hinsichtlich dieser Substanzen hat, die noch aus den 70ern, 80ern kommt.
Sie, ja, weiß
wo
sie
einfach die Regierung das auch gar nicht verstanden haben. Ich meine, Helmut Kohl hat noch nie eine andere Droge außer Saumagen und Rot und Wein zu sich genommen. Ja, natürlich, die Politiker sind erstaunlich unwissend, was dieses Thema angeht. Das finde ich, da hat Trump sozusagen, er war sozusagen avantgardistisch unterwegs hier und hat etwas erkannt, wobei er es natürlich nur getan hat, um mal wieder eine gute PR zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist es interessant, dass gerade diese rechtspopulistische US-Administration jetzt so langsam, selbst diese, die Legalisierung von Psychedelika voranbringt. Und vielleicht wird das auch bei unseren, ich weiß gar nicht, wie unsere Regierung zu bezeichnen ist, Mitte-Regierung, rechts, Rechtsregierung darf man, glaube ich, nicht sagen.
Nee, also jetzt aktuell ist es, glaube ich, einfach eine
große Koalition.
Eine große Koalition,
ja, dass die so vielleicht auch langsam mal sich mit den Realitäten auseinandersetzen.
Ich stelle mir gerade so eine Sitzung vor mit Lars Klingbeil und Friedrich Merz und dann.
Die haben auch schon länger keine Psychedelika mehr genommen, die beiden, glaube ich.
Wahrscheinlich wäre das zur Findung der Rentenpakete, die würden menschlicher entschieden werden, wenn sie die auf LSD, auf 125 Mikrogramm entscheiden würden.
Naja, ich finde, ich möchte mal kurz erklären, was im Gehirn passiert, weil ja, das ist eigentlich interessant. Es gibt im Gehirn, das sagen Hirnforscher oder die erklären das so, die beschreiben das so, da gibt es das sogenannte Default Mode Network. Das ist eigentlich so. Freud hat gesagt, dass das Ego, ja, das ist das, was jetzt gerade den Konsumentinnen dieses Podcasts erklärt, dass sie gerade einen Podcast konsumieren, man hört so zu, man bildet sich so seine Meinung. Das ist sozusagen unser tägliche, das ist wie wir sozusagen funktionieren in der Gesellschaft, ja. Wenn jetzt ein Mensch Psychedelika einnimmt, wird diesem Default Mode Network, das kann man hirnphysiologisch messen, weniger Energie zugeführt. Also für die paar Stunden, die Medizin, sage ich jetzt mal, wirkt, ist das Default Mode Network so ein bisschen weniger aktiv. Dafür, das wurde festgestellt, sind andere Hirnregionen sind aktiver als sonst. Ja? Sonst sind die einfach schlafen quasi, weil der Chef ja sozusagen das Default Mode Network macht alles, ja, aber der Chef wird durch die Psychedelika so ein bisschen zur Seite geschubst und andere Hirnregionen werden jetzt aktiver. Deswegen hat man andere Gedanken, andere Wahrnehmungen. Der Tisch, der immer sonst gleich aussieht, sieht ein bisschen anders aus. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr gesunder Vorgang, wenn man erkennt, dass die Realität, in der man lebt, ja, die ist ja immer konstruiert von unseren Sinnen und von unseren Erfahrungen. Und auf Psychedelika wird die eben etwas anders wahrgenommen und es werden etwas andere Gedanken gedacht. Das wäre natürlich für Merz. Also ich würde mir von meiner Bundesregierung wünschen, dass sie regelmäßig Psychedelika einnimmt, um eben ihre Vorgehensweise zu überdenken, um Visionen zu entwickeln. Das mache ich ja auch als Künstler. Ja. Also ich finde, dass da Merz ein großer Erklärungsbedarf besteht. Und ich würde mir wünschen, dass er zu diesem Thema auch mal Stellung bezieht, uns auch mal erklärt, warum er als Bundeskanzler, der ja die Richtlinien der Politik bestimmt, wie es im Grundgesetz festgeschrieben ist, es noch immer verhindert, dass unsere älteren Menschen, die an Demenz zum Beispiel leiden oder auch unsere nicht älteren Menschen, die an Depressionen zum Beispiel leiden, warum es denen nicht erlaubt wird, die einzigen im Moment bekannten effizienten Medikamente dagegen einzusetzen. Ja, also ich finde, das ist, ich meine, wir haben sehr viele Probleme im Moment in der Welt, aber die Psychedelika überhaupt gar nicht zu erkennen, für mich ist das auch ein Problem. Ja, ich finde, dass da auch ein Diskurs in der Bevölkerung oder zumindest ein bisschen höherer Wissensstand in der Bevölkerung sich etablieren sollte, weil ich glaube, das wäre für alle sehr, sehr gut.
Könntest du dir vorstellen, für Friedrich Merz und Lars Klingbeil der Priester zu sein in einem Ritual?
Also ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen der Trip-Begleiter dieser beiden wäre, sie in mein Landhäuschen in Vorpommern einladen würde und beide eine hohe Dosierung LSD zum Beispiel nehmen würden, wäre das für Deutschland sehr gut. Es wäre für mich persönlich anstrengend, weil da wahrscheinlich Abgründe hervortreten, weil du erkennst ja auch auf LSD, weil eben dein Default Mode Network ein bisschen runtergefahren wird und du erkennst ja sehr viel über dich selbst. Und ich weiß nicht, ob man dabei sein möchte, wenn Friedrich Merz erkennt, was für eine Person er eigentlich die ganze Zeit war und warum er so unbeliebt ist.
Also ich wäre gerne dabei, ich komme mit.
Also es wäre interessant auf jeden Fall.
Also ich würde das gerne wollen.
Ich lade dich ein, wenn du das organisieren kannst, stelle ich mich dafür zur Verfügung und du kannst auch dabei sein, wenn die das wollen, weil es ist natürlich auch eine sehr intime Sache, weil die sollen sich ja dann auch wirklich öffnen und irgendwann wird Merz dann weinen über sich selbst und das gehört alles zur starken psychedelischen Erfahrung, die bei diesen beiden Menschen natürlich notwendig wäre, gehört das dazu, dass man auch dann durch eine Krise durchgeht, aber am Schluss der 8 Stunden geht dann die Sonne auf in Vorpommern und dann haben sie plötzlich erkannt, wie sie auch selbst reifen, weil der Reifungsprozess eines Menschen hört ja auch nicht auf. Ja. Ist ja nicht so, dass man irgendwie irgendwann fertig ist als Mensch. Als Mensch bist du halt nie fertig. Das ist genau diese Neuroplastizität, dieses ständig eine neue Idee für, weil die Erde ist ein dynamisches System, ja. Wir leben nicht in einer in einer möblierten Wohnung. Wir leben in einem organisch ständig sich verändernden System. Deswegen müssen wir uns auch ständig verändern. Und deswegen haben wir bislang auch überlebt, weil wir so gut darin sind. Ja? Während andere Arten sind ausgestorben, die einfach nicht mehr mitkommen mit dieser dynamischen Veränderung. Und ja, also Merz und Klingbeil müssen sich verändern. Ansonsten werden sie mit Sicherheit nicht mehr lange dieses Land führen. Die Frage ist natürlich dann, wer kommt als nächstes?
Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen muss. Deutschland braucht unabhängigen Journalismus. Und deswegen brauchen wir euch. Geht zu Patreon, sucht dort Alles muss raus, bezahlt 3, 5 oder 9 Euro im Monat und macht damit unabhängigen Journalismus möglich. Ich halte es kurz, damit ihr gleich das Gespräch mit Norman weiterhören könnt. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank und will nur darauf hinweisen, dass alle, die jetzt in diesem Monat Patreon werden, für 5 oder 9 Euro, bekommen wahnsinnig tollen Japan-Content von mir und Michael Menzel. Also dann Alice Weidel und Jens Spahn auf LSD bei dir in Vorpommern.
Also ich persönlich werde es verhindern, dass die AfD die Macht in Deutschland übernimmt. Ja. Aber wenn
vielleicht ist die Methode Alice Weidel auf 250 Mikrogramm.
Also man muss auch sagen, es ist nicht so, dass Menschen zu besseren Menschen automatisch werden, wenn sie Psychedelika nehmen. Es ist tendenziell der Fall, weil eben der Mensch viel über sich erkennt. Aber es gibt auch bei Psychedelika das Problem, dass der sogenannte psychedelische Narzissmus, dass man plötzlich denkt, oh, ich habe jetzt alles erkannt. Ja, ich kann jetzt die Größe und Botschaften des Universums empfangen. Ich weiß jetzt auch besser, wer ich bin. Dass man dadurch noch fehlerhafter wird auf eine Art. Also der Psychedel, es ist auch bei Merz wäre nicht gesagt, dass eine Sitzung reicht. Ja, es kann sein, dass das nur der Anfang ist. Mhm. Das ist ja auch eine Reise, auf die man sich begibt. Sollten die AfD-Politiker, deren Namen ich nicht mehr genau kenne, also Weidel habe ich jetzt schon mal gehört, aber weil ich mich damit wenig auseinandersetze, sollten die auch Psychedelika nehmen, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich auch dafür, dass auch die Rechtsparteien in Deutschland einen anderen Zugang zu Psychedelika entwickeln. Genauso wie ich es auch gut finde, dass Trump einen neuen Zugang
empfindet.
In den USA,
interessanterweise, haben die einen ganz anderen Zugang zu Psychedelika. Ich habe letztes Jahr einige Mitglieder von der January 6-Bewegung getroffen und begleitet. Und nicht wenige von ihnen sagen, dass sie Amphetamine und LSD schätzen und sehr gerne konsumieren.
Na gut, man darf Amphetamine und Psychedelika nicht in einen Topf werfen. Die sind wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Amphetamine verstärken das Default Mode Network. Das heißt, du bist auf Amphetamin noch überzeugter, dass das, was du gerade wahrnimmst, so ist, wie es ist und hast nur mehr Energie, um das zu erkennen und durchzusetzen. Ich bin mir zum Beispiel 100% sicher, dass Trump Amphetamine nimmt. Es gibt ja auch legale Amphetamine. Ritalin ist ein legales Amphetamin. Adderall in Amerika ist ein legales Amphetamin. Und wenn man, also in Amerika nehmen sehr, sehr, sehr viele Menschen Amphetamine. Mhm. Von daher, und auf Amphetamin, auch die Deutschen haben ja im Zweiten Weltkrieg Amphetamine genommen. Ja.
Du trägst hier ein interessantes T-Shirt.
Auf Amphetamin hinterfragst du eigentlich weniger, was du tust und du hast mehr Energie, um das Nicht-Hinterfragte zu tun. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass als das Kapitol gestürmt wurde, auch viele auf Amphetamin waren, weil es ist ja auch eine ganz unnatürliche Vorgehensweise, so etwas zu tun. Wenn man irgendwie nüchtern und so ein bisschen schlapp ist, macht man das nicht. Deswegen nimmt man da natürlich Amphetamine. Aber du hast ja auch gesagt, die haben zum Teil auch eine positive Haltung gegenüber Psychedelika. Das ist natürlich interessanter. Es kann sein, dass die alle unter psychedelischem Narzissmus natürlich leiden und irgendwie denken, auch weiß man zum Beispiel nicht, was passiert wäre, wenn Hitler LSD genommen hätte. Mhm. Hätte er dann plötzlich erkannt, sein Rassismus ist fehlerhaft und er muss irgendwie ganz anders vorgehen? Oder hätte er in seinem LSD-Rausch dann noch deutlicher irgendwie die Größe seines Vorgehens irgendwie noch größer gesehen? Ja, das ist schwer zu sagen. Das kommt dann auch auf den sozusagen Tripsitter an, wie gut der ist dann, wo der erkennt, dass, also man kann auch eine Psychose haben durch die Einnahme von Psychedelika und sich in Wahnwelten verheddern. Das ist auch möglich. Von daher braucht es tatsächlich diese, wir haben schon davon gesprochen, diese Schamanen, diese Tripbegleiter, die müssen halt gut sein.
Wo sind die hin? Und ist zum Beispiel, kann man die wieder ausbilden oder ist das ein verlorenes Wissen? So wie die sumerischen Pflanzen, die kombiniert wurden mit. Bevor ich dir die Frage stelle, ich hatte vorhin noch eine Zwischenfrage, die ich dir stellen wollte. Sag mal, wie kriegen Menschen es eigentlich raus, was sie nehmen können und was sie nicht nehmen können? Das habe ich mich bei psychedelischen Pilzen, frage ich mich das oft. Also wie viele Menschen mussten sterben, bis man rausbekommen hat, der grüne Knollenblätterpilz ist tödlich, aber der langkehlige stielkehlige Kehlkopf macht dich high.
Ja. Naja, ich meine, Menschen leben seit, es gibt Homo sapiens seit ungefähr 300.000 Jahren, leben wir auf diesem Planeten. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Pflanzen hier und
das ist einfach Try and Error.
Schon, ja. Auch zum Beispiel ist ja eine sehr interessante, sehr populäre Droge im Amazonas, ist das Ayahuasca. Das funktioniert nur, wenn man zwei Pflanzen miteinander kombiniert und erstmal auf diese Kombination zu kommen. Das ist also auch, finde ich, auch phänomenal, dass das überhaupt gelungen ist. Ja? Aber wenn man sich überlegt, dass Menschen tausende von Jahren Pflanzen kombinieren und dann sagen sie, ja, das hat jetzt gut funktioniert, das erzählen die sich weiter und so passiert das halt. Und ich denke, beim Knollenblätterpilz sind halt die ersten 50, die ihn gegessen haben, gestorben und dann das hat sich dann wahrscheinlich schon recht schnell verbreitet. Ja?
Ja.
Der sieht auch ganz anders aus als die Psilopilze.
Ja.
Also da ist kaum Verwechslungsgefahr. Da ist eher Verwechslungsgefahr zum Steinpilz. Die ähneln sich so ein bisschen.
Was ist denn dein Error? Hattest du mal bei deinem Try and Error, wo du sagen würdest, okay, hier habe ich auch jetzt mal einen Fehler gemacht, da habe ich übertrieben in meiner Recherche und bereue oder bedauere oder habe sogar langwierige Konsequenzen durch einen Konsum einer Substanz erfahren?
Ja, das ist quasi das Problem, dass aufgrund der Prohibitionspolitik Mann und Frau im Augenblick ziemlich auf sich selbst gestellt ist oder man fragt dann Freunde, aber die sind ja auch nicht so verlässlich. Es gibt eben aktuell keine Schamanen, die man fragen kann. In Deutschland, also ich war jetzt letztens auch in Gabon, da gibt es Schamanen, Gangas, die sagen dir dann genau, wie viel Iboga du nehmen kannst. Die gucken dich an, reden mit dir, die wissen das auch. Ich war da halt genau wie hunderttausende andere Deutsche, zum Beispiel auch meine Tochter, die ist jetzt 18, wie findet die das raus? Ja?
Mhm.
Die konsumiert nur Alkohol im Moment. Bei mir war das auch Alkohol. Alkoholvergiftungen als Teenager sind auch problematisch, wahrscheinlich auch Gehirnzerstörung bei diesen Alkoholvergiftungen. Vielleicht wäre ich jetzt schlauer, wenn ich nicht so viel Alkohol getrunken hätte. Dann habe ich Cannabis ausprobiert. Cannabis ist meines Erachtens gefährlicher als LSD, weil Cannabis wirkt erstmal so harmlos, genau wie Alkohol, denkt man erstmal, ist jetzt nicht so schlimm. Aber Alkohol ist ein Zellgift, Cannabis kann zu Abhängigkeiten führen, kann zu Lethargie führen und so weiter, kann auch, denke ich, die Hirnentwicklung bis zum 21. Lebensjahr negativ beeinflussen. Zum Beispiel zu meiner Tochter gesagt, auf keinen Fall Cannabis konsumieren, bevor du 21 bist.
Was ja fast für sehr viele Substanzen so auch gilt. Auch für das LSD.
Absolut.
Wartet mal noch ein bisschen.
Ja, ja. Weil die neuroplastischsten Wesen, also wo das Gehirn wirklich am beweglichsten ist und am besten lernen kann und sich am besten auf neue Situation einstellen kann, und das ist ja das Wichtige, das ist, was uns Intelligenten macht, was uns zu lernenden Wesen macht, das sind Babys. In den ersten Monaten unseres Lebens sind wir so neuroplastisch, deswegen können wir auch vier Sprachen lernen in den ersten zwei Jahren. Die sollten auf keinen Fall, die brauchen gar keine Psychedelika, aber jetzt ein März, also wenn man sich die Gehirnstrukturen von März vorstellt, sind die ja unglaublich rigide, ja, die sind ja, der ist ja kein kreativer Geist, der irgendwie neu denkt. Der hat irgendwie so seine Schablone und damit war er erst irgendwie Kapitalist und jetzt ist er Bundeskanzler. Der denkt ja, dass das erfolgreich ist. Diese Menschen brauchen natürlich jetzt die neuroplastische Stimulierung. Weil ich habe zum ersten Mal Psychedelika genommen, da war ich 23 und da war mein Gehirn schon so starr und festgefahren, dass als ich dann LSD nahm, das war damals in New York, und plötzlich eine andere Wahrnehmung hatte, war ich total verblüfft. Ja, ich habe irgendwie gesehen, es gibt Abgründe, es gibt irgendwie, mir hat sich plötzlich eine viel reichere, natürlich auch, ja, also im Trip selbst war ich auch erstmal, hatte ich irgendwie Angst. Mein Gott, was gibt es alles auf der Welt? Ich habe viel mehr gesehen, als mir vorher bewusst war. Das war sozusagen eine riskante Einnahme, weil ich dachte auch, ich habe sehr, sehr viel LSD beim ersten Mal genommen, ohne das zu wissen, weil ich auch gar keine Anleitung hatte. Das hat mir einfach eine Freundin, hat mir das gegeben.
Weißt du noch, wie viel das war?
Ja, das weiß man ja nicht, weil es eben illegal ist. Es ist ja nicht so, dass man in die Apotheke geht und sich dann eine Packung kauft und da steht dann, jeder Trip hat 100 Mikrogramm LSD. Das wäre sozusagen, wie es sein muss und wie es auch sein wird in der Zukunft. Im Moment hat mir einfach ein Stückchen Papier gegeben. Ich dachte, was kann das schon? Kann ja nicht so jetzt rassein Stückchen Papier, also so ein winzig kleines Stückchen Papier, da wird halt ein Tropfen LSD drauf geträufelt. Aber das war so stark, dass ich halt dachte, ich werde verrückt und ich werde nie wieder normal sein. Das war schon riskant, wobei es gibt wirklich wenige Leute, aber es gibt sie, die tatsächlich, wenn sie zu viel LSD nehmen, ohne darauf vorbereitet zu sein, oder wenn sie psychische Vorbelastungen haben, die dann psychotische Reaktionen haben. Mhm. Deswegen, wenn ich sage, jeder sollte LSD nehmen, würde ich sagen, jeder, der keine psychischen Vorbelastungen hat, und wer es nicht weiß, der sollte das vielleicht auch nicht tun, aber wer, also es sind auch riskante Substanzen auf jeden Fall. Da muss man wissen, was man tut, aber dass einen der Gesetzgeber da so alleine lässt, finde ich schon, das finde ich schon ein Problem. Also, was ist mir sonst noch passiert? Ich muss nachdenken. Also, ich habe auch schon Ecstasy genommen in meinen 20ern, eben bei der Fusion, und es war zu heiß und hatte dann irgendwie Schweißausbrüche und dachte, oh Gott, ich werde jetzt ohnmächtig, weil mein Kreislauf das nicht mehr verarbeiten kann. Drogen nehmen ist in der Prohibitionsgesellschaft riskant, weil eben es keine Anleitungen gibt, ja. Und gleichzeitig weiß die Bundesregierung, dass die Menschen Drogen nehmen. Also es ist ja nicht so, dass durch die Prohibition die Menschen keine Drogen mehr nehmen. Das ist ja gerade sozusagen das Fahrlässige. Man weiß, das ist genauso, wie würde man sagen, Autofahren ist jetzt nicht mehr erlaubt, aber trotzdem fahren noch natürlich alle Auto. Und dann würde man einfach sagen, ja, aber es ist ja nicht erlaubt, und wer da einen Unfall hat, der hat halt ein Problem. Das, so kann eine Gesellschaft ja nicht reagieren auf eine gesellschaftliche Realität. Vor allen Dingen, wenn wir noch erkennen, dass Drogen oder psychoaktive Pflanzen schon immer Teil unserer Kultur waren. Ja, ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie neu erfunden wird, dass wir irgendwie irgendwelche verrückten Leute jetzt LSD nehmen. Ich meine, es war ja halt schon immer Teil unserer Kultur. Was ist mir noch passiert? Ich habe eigentlich fast nur, also stimmt zu 99,9% gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht hatte ich Glück.
Oder, also ich würde sagen, du hattest kein Glück, du wusstest Bescheid. Du hast ja gelernt.
Ja, ich habe mich ein bisschen informiert, genau. Ich habe gelernt, ich habe mich dafür interessiert. Also man sollte das nicht machen, jetzt irgendwie 19-Jährige gehen abends aus und dann glühen sie vor mit Alkohol, dann nehmen sie noch LSD, weil sie denken, das ist jetzt auch, also so sollte man nicht daran gehen.
Das ist gefährlich. Also ich finde, das ist wovor uns die Eltern warnen, und da haben die Eltern auch recht, finde ich, in dem Moment.
Ja, das ist auch, man muss, das sind potente Substanzen, denen man einen gewissen Respekt auch entgegenbringen muss. Mhm. Das sollte uns durch die Gesellschaft gelehrt werden, und da sehe ich auch meine Rolle sozusagen als Aufklärer, deswegen schreibe ich ja auch Bücher über das Thema. Das mache ich nicht, um meinen eigenen Drogenkonsum zu rechtfertigen, sondern weil ich tatsächlich sehe, dass Leute, dass das ein wichtiges Thema ist.
Solche Bücher haben mir geholfen. Ich habe sehr, sehr spät angefangen, mit Anfang 40, nee, stimmt nicht, LSD mit Ende 30 zum ersten Mal genommen, und ich habe das mich nur getraut, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt oder auch in dem Podcast auch schon erzählt, mich nur getraut, weil ich mit Amanda Fielding einen Skype-Call vereinbart habe für eine Recherche und sie in diesem Skype-Call gefragt habe: Miss Fielding, ich möchte das bald ausprobieren, nehmen Sie mir bitte die Angst. Und ich hatte so eine, sie hat gesagt, sie hat nur einen Satz gesagt: Es gibt keinen Grund für Angst, aber respektiere die Substanz. Das ist also ähnlich, was du gerade gesagt hast. Man muss Respekt vor LSD haben, und solange du es respektierst, brauchst du auch keine Angst haben.
Also man sollte auch einfach vielleicht mal mit einer geringen Dosierung anfangen.
Also 250 Mikrogramm war das erste bei mir. Also es war dann etwas
zu viel. Schon, das ist eine hohe Dosierung.
Ja. Und es war
das muss man natürlich auch erstmal wissen, was eine hohe, was eine niedrige Dosierung ist. Also wer das nicht weiß, sollte kein LSD nehmen.
Ja. Was ist denn für dich, also was ist Rausch, was ist Ekstase und was ist der heilende Prozess beim Konsum von psychedelischen Substanzen oder anderen Drogen?
Was ist der Unterschied zwischen Rausch und Ekstase? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Man kann auch, ich weiß nicht, ob es Ekstase ohne Rausch gibt. Es gibt natürlich Ekstase ohne Drogen. Ja. Also auch durch eine intensive sportliche Erfahrung kann man in Ekstase geraten. Ich weiß nicht, wie Ekstase eigentlich definiert ist. Also ich denke, die Definitionen werden schon relativ ähnlich. Es geht eigentlich darum, einen Normalzustand zu verlassen und das Gehirn in einen Ausnahmezustand zu bringen, der im Falle der Ekstase positiv besetzt ist auf jeden Fall. Es gibt sicherlich auch negative Räusche beim Oktoberfest oder so, wenn man irgendwie, wenn ich jetzt 2 Maß Bier trinke, bin ich total besoffen, aber bin ich in Ekstase. Ja, aber wenn ich in der Schweizer Bergwelt reines LSD nehme und dann eine wunderschöne Wanderung mache, könnte ich schon durchaus in Ekstase geraten und bin natürlich auch in einem starken Rauschzustand.
Ist Ekstase dann die Heilung?
Also die Heilung passiert, also unsere Schulmedizin, die kommt eigentlich aus dem Griechischen, würde wahrscheinlich jeder Medizinhistoriker erstmal unterschreiben. Wobei das hat noch ältere Wurzeln, eigentlich kommt es aus Sumerien und dem pharaonischen Ägypten, aber in Griechenland wurde das sogenannte Inkubationsritual perfektioniert und die Idee war da, dass man sich quasi hinlegt, Medizin bekommt und dann träumt. Also das sind die Anfänge. Mhm. Und in den Träumen erkennst du dann quasi, was du für eine Krankheit hast. Das funktioniert natürlich besonders gut bei mentalen Problemen. Also wenn ich immer deprimiert bin oder antriebslos oder Burnout habe oder Angstzustände habe, dann würde im psychedelischen Rausch, würden dann Erkenntnisse passieren und die könnten mir dann helfen, das nicht mehr zu haben. Ja. Bei Beinbrüchen würde es weniger gut funktionieren. Ja.
Bis hin zu gar nicht, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, der Knochen nicht. Heilt nicht schneller, wenn man einen schönen Spaziergang durch die Schweizer Berglandschaft macht.
Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet. Die war auch sehr kompliziert.
Die Frage war, weil ich wollte einmal so unterscheiden, weil die, ich glaube, die Allgemeinheit nimmt ja den Konsum von Drogen und Substanzen als Zustandserweiterung oder das Erreichen einer Ekstase, also das Auflösen von.
Ja, das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Also das sind angenehme Nebeneffekte, aber zum Beispiel das Iboga.
Wie fühlt sich das eigentlich an, Iboga?
Ja, das Iboga löst zum Beispiel überhaupt gar keine Ekstase aus. Also das Iboga löst aus, wenn ein Mensch Iboga nimmt, eine hohe Dosierung, dann liegt der Mensch da für so 8 Stunden und in den 8 Stunden flutet das Ibogain, das ist das Hauptmolekül, durch das Gehirn und repariert alle Stellen im Gehirn, die problematisch sind. Also nicht, vielleicht nicht alle, aber sehr viele. Ja, es passiert quasi ein Reset im Gehirn. Also die Stanford-Universität hat festgestellt, dass bei einmaliger Iboga-Einnahme das biologische Hirnalter, also man kann irgendwie messen, wie alt ist dein Gehirn, ich glaube 1,3 Jahre sich verjüngt. Ja, weil eben das Gehirn altert, wenn es zum Beispiel immer, wenn es mir ein bisschen schlecht geht, wenn ich dann zur Zigarette greife, damit es mir dann wieder ein bisschen. Das ist eigentlich nicht gesund, ja. Das sind so Kurzschlussreaktionen. Oder immer, wenn mir irgendwas nicht passt, fange ich an, meine Partnerin anzuschreien oder so. Oder bin depressiv oder keine Ahnung, oder esse Zucker. Ja, das sind alles so Kurzschlussreaktionen, die ich versuche mir irgendwie so schnell irgendwie eine Belohnung zuzuführen, zum Beispiel bei Zucker, ja. Ich sitze am Schreibtisch und mir fällt nichts ein, dann esse ich ein Stück Kuchen und dann fällt mir was ein, ja, weil ich kriege halt sofort eine Belohnung durch den Zucker. Es werden Neurotransmitter ausgeschüttet und dadurch kann ich besser schreiben. Aber im Grunde sind das, wenn du jetzt Iboga nimmst, erkennt Iboga, also so interpretiere ich das, oder so interpretiert es auch zum Beispiel die Columbia Universität, die sehr viel Iboga-Forschung macht in New York, dass dann dieser Kurzschluss, mir geht's schlecht, ich nehme das und das oder ich mache das und das, diese neuronale Verbindung, die ja irgendwann angelernt wurde im Leben, ja, die hast du ja nicht als Kind, ja, die wird quasi bereinigt, ja, und du gehst dann anders mit dem Problem um, ja. Das heißt, deswegen wirkt Ibogain auch so gut gegen Süchte, ja. Also ich habe selbst gesehen, ich war zweimal in einer Ibogain-Klinik in Mexiko, ich habe selbst gesehen, wie Menschen. Also der Beste war eigentlich so ein Typ, der kam hin, er hat seine Sonnenbrille nicht abgenommen, hatte immer seine Kapuze über dem Kopf und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, was ist mit dir eigentlich los? Es war ein Amerikaner, ein jüngerer Amerikaner, er meinte, er nimmt jeden Tag und er war fast stolz darauf. Ich konnte die Zahl nicht einschätzen, irgendwie jeden Tag 5 Gramm Heroin oder sowas.
Alter, also sehr viel, ist es sehr, sehr viel.
Also er nahm sehr, sehr viel Heroin, jeden Tag hat sich das gespritzt und da durfte es halt nicht mehr, weil er ging ja dahin, um sich zu heilen von dieser Sucht. Und dann hat er am dritten Tag Ibogain genommen, die ganze Nacht durch und das hat keine Ekstase ausgelöst. Du liegst halt da, das Ibogain wirkt quasi in deinem Gehirn und während es wirkt, erkennst du sehr viel über dich selbst, weil dann erkennst du irgendwie, ach so, ja, immer wenn ich das, dann mache ich das. Und sowas erkennst du alles, aber das sind so ganz nüchterne Erkenntnisse fast. Also
man hat nicht so wie bei Pilzen so eine innere Rauschgeschichte? So
nee, hat man nicht. Aber man fühlt sich trotzdem sehr gut. Ja? Okay. Also es macht sehr viel Spaß, das alles zu erkennen. Ich habe dann sehr viel aufgeschrieben irgendwie zwischendrin. Also du kannst theoretisch irgendwie weiß ich nicht, ob Auto fahren, aber du kannst ja eigentlich, kannst du alles machen auf Ibogain. Es resettet nur dein Gehirn. Und am nächsten Morgen war der halt so, hat er mich halt so angeguckt und hat gesagt, ich hab überhaupt keinen Verlangen mehr, Heroin zu nehmen. Und was habe ich da gemacht und so. Also das hat bei ihm alles sozusagen innerhalb von einer Sitzung. Ja, das heißt, es wirkt einfach medizinisch. Ja, das musst du, also man muss, deswegen versuchen auch im Moment US-Firmen sozusagen Psychedelika ohne den Trip zu entwickeln. Die einfach nur, weil eigentlich brauchst, also es gibt zwei Schulen eigentlich. Manche sagen, du brauchst auch den Trip irgendwie, du brauchst die Ekstase, brauchst den Rausch, um gesund zu werden, während andere sagen, nee, du brauchst eigentlich nur, damit das im Gehirn sozusagen alles repariert. Also ich finde den Rausch natürlich auch sehr, der hilft natürlich auch, ja, aber eigentlich bräuchte man es nicht, ja. Aber das weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen, also unsere Medizin steht da kurioserweise erst am Anfang, obwohl sie auch schon so seit Jahrtausenden irgendwie sich mit diesen Stoffen beschäftigt, aber es ist halt viel Wissen, ist tatsächlich verloren gegangen.
Wie erklärst du dir, also die Einstiegsfrage war ja auch, ich war auf der Fusion und viele Menschen dort konsumieren ja auch und auch gesellschaftlich hat man das Gefühl, dass immer mehr Menschen offen darüber sprechen, was sie konsumieren und wie sie es konsumieren und dass eben sehr viele Menschen neben Alkohol und Nikotin auch Substanzen konsumieren, die illegal sind. Ist das ein Zeichen der Kompliziertheit unserer Zeit, dass immer mehr Menschen den Exit suchen, am Wochenende mit Ketamin, mit LSD oder was auch immer? Oder war das eigentlich schon immer so, nur jetzt ist es so, dass die Leute sich trauen, darüber zu sprechen?
Na, ich würde erstmal sagen, dass es ein großer Unterschied ist, ob man Stoffe wie zum Beispiel Kokain oder Amphetamin oder dass man sich quasi wegballert, ja, das ist der Exit, ja. Mhm. Während psychedelische Substanzen, es gibt natürlich auch Leute, die benutzen psychedelische Substanzen als Exit.
TCB würde ich jetzt als Beispiel nennen.
Ja, zum Beispiel, ja, aber eigentlich geht es bei den psychedelischen Substanzen dazu, zu dir hinzufinden, mehr über dich zu verstehen, also eigentlich das Gegenteil von Exit. Deine Frage ist jetzt, warum sind also, Menschen...
Jetzt steigt diese, also man hat das Gefühl, es ist rein subjektiv, dass immer mehr Menschen konsumieren. Liegt es daran, dass immer mehr Menschen sich trauen, darüber zu sprechen? Und war es schon immer so? Oder ist tatsächlich, dass mehr Menschen zu Substanzen greifen, um eben der Gesellschaft zu entfliehen oder auch was über sich zu verstehen?
Das weiß ich nicht, weil ich die Statistiken nicht kenne, weil es die wahrscheinlich nicht mal gibt, weil die Substanzen eben illegalisiert sind. Das müsste man dann den Drogenbeauftragten der deutschen Bundesregierung fragen, aber der weiß wahrscheinlich auch gar nichts, ja, weil er wahrscheinlich noch nie selbst Drogen genommen hat.
Also ich würde Henrik Steeg vieles unterstellen, aber ich glaube, ich unterstelle ihm nicht, dass er schon mal Drogen probiert hat.
Dann ist er meines Erachtens für den Job absolut ungeeignet.
Er fährt auch eine Hardliner, also er ist ein Hardliner.
Er sollte sofort zurücktreten. Er ist mitverantwortlich für Leiden in der Bevölkerung. Das finde ich ist nicht in Ordnung. Aber warum reden Leute mehr davon? Ich glaube, es setzt sich auch immer mehr das Verständnis durch, dass die Anti-Drogen-Politik, die ja eine Erfindung eigentlich der US-Administration in den 70er Jahren war, um die Anti-Vietnam-Bewegung klein zu halten, weil in der Anti-Vietnam-Bewegung wurde halt vor allen Dingen LSD konsumiert und Cannabis und die Leute haben halt gesagt, ich mache diesen Scheiß nicht mit, warum soll ich nach Südostasien reisen und Menschen umbringen, was passiert mit meinen Steuergeldern, dass genau dies geschieht, das ist ja total absurd, ja. Und das hatte schon viel, also man kann ganz einfach feststellen, dass diese Bewegung sehr intensiv psychedelische Substanzen zu sich genommen hat und dass deswegen der damalige Präsident, ich glaube erst was Johnson und dann Nixon, dass die eben eine Psychedelika-Gesetzgebung durchgesetzt haben, um eben Anti-Vietnam-Bewegung, aber auch zum Beispiel afroamerikanische Bevölkerung, die viel Cannabis angeblich konsumiert haben. Also Drogenpolitik wird oft genutzt, um Minoritäten auszugrenzen oder sogar zu kriminalisieren. Die Nazis haben damit angefangen. Also die Anti-Drogenpolitik der Nazis waren ja die erste Anti-Drogen-Regierung Europas, hat sich sehr schnell, also war eigentlich sehr mit antisemitischer Politik von Anfang an verknüpft, ja. Die Juden nehmen mehr Drogen. Der nervöse Großstadtjude konsumiert Morphium. Und indem ich das halt illegalisiere, am Anfang gab es ja, also die antisemitischen Gesetze waren später als die Antidrogengesetze. Also man hat erst, die Nazis haben erst über Antidrogengesetze Juden aussortiert, in die frühen KZs geschickt. Und das ist eine unselige Bewegung, die sich auch in den USA jetzt nicht gegen Juden, sondern in dem Fall gegen Afroamerikaner und gegen Friedensaktivisten manifestiert hat. Dass also die Drogendiskriminierung häufig eine Diskriminierung von bestimmten Gruppen war, dass und nicht etwa wissenschaftliche Erkenntnisse, dass diese Drogen so gefährlich sind, dass wir irgendwie die Menschen dafür schützen müssen, dass diese offensichtliche Wahrheit setzt sich halt immer mehr durch. Die Leute akzeptieren einfach nicht mehr die Drogensätze, die immer noch gelten. Das ist einfach totaler Anachronismus. Das kommt aus dem Kalten Krieg. Das kommt sogar aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Das müssen sich die Regierungen bewusst machen. Deswegen halten sich die Leute einfach nicht dran. Es ist ihnen egal. Sie reden darüber, sie nehmen es ein. Das ist sozusagen, es ist eine Situation entstanden, die mir als Regierungschef Sorgen machen würde, weil ich sehe, dass ich hier Gesetze habe, aber keiner hält sich mehr daran, weil eben die Gesetze total bescheuert sind. Ja? Mhm. Dadurch verliere ich als Staat natürlich auch an Legitimität, an Glaubwürdigkeit, weil ich einfach kein Ansprechpartner auf Augenhöhe mehr bin, ja? Weil ich irgendwie einfach nur mein Polizeiapparat losschicke. Ich meine, in Amerika sitzen so viele Leute wegen Drogendelikten im Gefängnis. Das tut der amerikanischen Gesellschaft nicht gut. Mhm. Das sind Zustände, die sind einfach nicht okay. Und dass jetzt in Deutschland immer mehr Leute Drogen nehmen und darüber reden, ist auch ein Zeichen dieser vollkommen anachronistischen Handhabung auch der deutschen Regierung, die quasi nur das nachäfft, was in den USA gemacht wird. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt bald auch nachäffen, dass sich die USA öffnet. Ja.
Ja.
Deswegen, Herr Merz, schauen Sie, was Ihr Kollege Trump letztlich unterzeichnet hat, nämlich dieses Dekret für die Legalisierung, zumindest jetzt mal von Ibogain. Das ist natürlich der erste Schritt für die komplette Legalisierung, zumindest der Psychedelika.
Ich meine, Kanada hat ja die Psychedelika auch so halb, also man kann LSD kaufen, es gibt aber so, also es ist schon ab 18 oder ab 21. In den USA ist es, glaube ich, Colorado, der Bundesstaat.
Es passiert jetzt gerade, ja. Auch Australien. In Australien ist LSD, ich glaube, als Demenzmedikament schon zugelassen. Also es ist sozusagen meines Erachtens nicht mehr aufzuhalten. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es sich dann auch in Deutschland durchgesetzt hat. Weil in Deutschland ist die Regierung zu viel mit Rententhemen beschäftigt.
Müssen wir dann, abschließende Frage, die Priester einfach umbenennen und die Priester sind Doktorinnen und Doktoren in Zukunft?
Also ich denke schon, dass eine Gesellschaft, eine moderne oder eine weit entwickelte, komplexe, freiheitliche Gesellschaft wie Deutschland, es hoffentlich anstrebt, eine zu sein, sich nicht nur der nationalsozialistischen Geschichte, sondern der Geschichte insgesamt, was sind wir eigentlich als Menschen, ja, wo kommen wir her, wie wollen wir miteinander umgehen, bewusst sein sollte. Und menschliche Kultur ist quasi von Ritualkultur, denn aus dem Ritual hat sich die Kultur entwickelt, damals im Regenwald und auch an anderen Orten. Menschliche Kultur ist ohne Ritualkultur nicht denkbar und Ritualkultur gibt es natürlich in Ansätzen auch. Auch das Oktoberfest ist eine Ritualkultur. Ja. Und wenn man jetzt sieht, dass sehr viele Menschen eben Drogen nehmen, aber eigentlich diese Ritualkultur nicht haben, natürlich brauchen wir die. Ja. Also wenn ich Bundeskanzler bin, werde ich zum Beispiel ein...
Ich meine nicht, wenn ich Bundeskanzler wäre, wenn ich Bundeskanzler bin.
2033
wird
der Fall sein.
Gut.
Bei den übernächsten Wahlen.
Mhm. Ja. Da übernimmst du dann aber auch schon ein sehr kaputtes Deutschland wahrscheinlich.
Ich denke aber, dass es trotzdem zu reparieren ist. Durch richtige Ansätze. Ja.
Durch die heilende Kraft des LSDs.
Nicht nur, aber das gehört natürlich auch dazu. Ja. Also wir brauchen vielleicht ein freiwilliges psychedelisches Jahr oder wir müssen Orte einrichten, wo Leute das nehmen können. Wir brauchen vor allen Dingen Diskurs, deswegen danke ich dir auch für die Einladung zu diesem Podcast oder dass du dich auch damit auseinandersetzt. Das ist natürlich wichtig, weil gerade nicht nur Politiker sind oft sehr unbeleckt, was dieses Thema angeht, auch Journalisten. Also es gibt, da gibt es einiges an Nachholbedarf. Künstler
ist so krass.
Sind da vielleicht schon ein bisschen weiter, aber Journalisten sind oft auch sehr unwissend, was das angeht.
Wenn man in die Geschichte...
Alles Alkoholiker beim Spiegel.
Nicht nur beim Spiegel. Interessanterweise ist da eine große Parallele zu entdecken in der Berichterstattung auch in den 60ern und 70ern über LSD. Also viele der Mythen, die wir heute über LSD kennen, sind Ergebnisse von Berichterstattung über LSD. Also ich glaube, die bekannteste Geschichte ist diese Geschichte der Selbstmorddroge LSD, die darauf ja basiert, dass ein Journalist seine Tochter verloren hat und in dem Zimmer der Tochter LSD gefunden hat und dann einfach einen Artikel geschrieben hat, ich glaube fürs Life Magazine, also ich weiß nicht, welches, ich glaube, es war das Life Magazine, darüber, dass eben seine Tochter eben LSD genommen hat und sich dann umgebracht hat. Reine Spekulation und bis heute
Ja,
das Ergebnis, LSD, die Selbstmorddroge.
Also man kann vielleicht die Trauer des Vaters und die Traumatisierung verstehen, aber natürlich muss gerade ein Journalist immer sehr verantwortungsvoll umgehen mit dem, was er in die Welt bringt.
Also ich wollte damit nur auch diesen Mythos, wie solche Mythen entstehen, zeigen. Und danke dir fürs Gespräch. Wir sind tatsächlich, ich könnte noch weiter mit dir reden, aber wir haben die Stunde.
Nächste Mal.
Das nächste Mal. Wir werden, wenn dein Buch, jetzt haben wir ganz wenig eigentlich über den Inhalt deines Buchs gesprochen, das erscheinen wird. Das heben wir uns dann auf für. Willst du kurz sagen, worum es gehen? Also können wir sagen, öffentlich kann man sagen, worum es geht.
Ja, also das Buch heißt Stoned Sapiens und es erscheint nächsten Herbst, also erst 2027. Ich habe allerdings auch einen Substack, der heißt Stoned Sapiens. Also wer sich jetzt schon für das Buch interessiert, das ist eine neue Menschheitsgeschichte. Das ist eigentlich die erste realistische Menschheitsgeschichte, die überhaupt geschrieben wurde, weil sie eben die psychoaktiven Substanzen und wie daraus Rituale entstehen und wie sich daraus Kultur entwickelt hat und Hochkulturen und Zivilisationen und Kriege. Es betrachtet die menschliche Geschichte quasi aus dem Drogenwinkel, ohne aber auch die Drogen überzuinterpretieren. Aber ich glaube, dass man ohne dieses Thema zu verstehen, eigentlich nicht erzählen kann, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen sollen. Das ist Stoned Sapiens. Also schaut euch den Substack Stoned Sapiens an. Da wird im Moment sozusagen das Buch auch mitentwickelt. Ja. Und das Buch kommt aber dann erst im Herbst 27 heraus.
Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich mich auch. Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.